Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass er den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch die Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf ihn, in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehene durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die ersten und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne in meine alte Heimat. Wie mache ich denn das jetzt so? Vielleicht ein bisschen Werbung erstmal. Wir haben 2 Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob da vom Alter her noch jemand reinpasst. Das ist einmal Spurwechsel-Orientierungstage für junge Leute zwischen 18 bis 27 und Spurwechsel-Schulungstage für junge Leute zwischen 22 und 32. Ich glaube, das sieht eng aus hier, aber ihr kennt vielleicht junge Leute, die nach euch geboren wurden, da könnt ihr gerne ein paar Flyer mitnehmen. Ich lasse auch ein paar hier liegen. Und wer immer noch kein Buch hat, ich habe ein paar mitgebracht, könnt ihr euch gerne bedienen. Die liegen da vorne in der Kiste. Was für ein Herr, von den Gründern des Helpsenders, Richard und Brigitte Straube, habe ich noch ein paar Exemplare. Ja, auf dem Grabstein von Brigitte Straube, also der Mitgründerin, die auch in dem Buch hier schreibt, da steht, wen Jesus frei macht, der ist recht frei. Das ist ja eine Anlehnung an den Bibelvers aus Johannes 8, Vers 36, wo es heißt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir haben nur gedacht, wer nichts mit dem Sohn anfangen kann und das liest, soll wissen, Jesus ist gemeint, wen Jesus frei macht. Deshalb haben wir das da drauf geschrieben. Also Freiheit, befreit zum Leben ist ja mein Thema und ich denke, das ist etwas, was uns alle angeht, was für uns auch ein Stück weit alle wünschen und gerade als junge Menschen sucht man irgendwie nach Freiheit. So ein freiheitsliebender Mensch war ich auch vor 35 Jahren, als ich unterwegs war durch Asien. Da wollte ich einfach frei sein, keine Verpflichtungen, auch keine Sorgen und keine finanziellen Probleme, einfach raus aus dieser Ellenbogengesellschaft und für unbestimmte Zeit durch Asien pilgern. Die Freiheit wurde dann aber recht schnell begrenzt. Als das Geld alle war, habe ich dann meinem Vater nach 4 Monaten geschrieben, er soll mir doch $500 schicken oder per Post konnte man das oder über eine Bank konnte man das per Post verschicken, dass ich mir das dann dort in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube in Kaschmir konnte ich mir das dann in Srinagar von der Bank abholen und hatte dann wieder $500, um weiterhin frei zu sein. Aber stellt euch vor, diese Freiheit auf Dauer, die wird todlangweilig. Also nach etwa 4 Monaten mit Abhängen, am Strand liegen und rumreisen. Irgendwann wurde das auch ein bisschen langweilig. Ich habe mich geradezu gesehnt, wieder nach einer Arbeit. Also die Freiheit, das war gar nicht so toll, wie man sich das wünscht, wenn man irgendwie so geknechtet sich vorkommt. Ich wollte wieder was Sinnvolles tun. Ich denke, Freiheit, befreit zum Leben, kann sowieso nur Gott schenken. Und wir haben ja schon den Text gelesen, auf den ich Bezug nehmen will. Ich will jetzt nicht das alles auslegen, ich werde so manches so ein bisschen übertragen in unser Leben und praktisch machen. Ich habe 4 Punkte. Und wer jetzt gar nicht länger zuhören will, der kann sich einfach einen Satz merken, da sind die 4 Punkte drin enthalten. Bete um Licht, damit du frei wirst, um gehorsam zu sein. Bete um Licht, damit du frei wirst, um gehorsam zu sein. Die 4 Dinge. Also es geht um Gebet, es geht um Licht, es geht um Freiheit, es geht um Gehorsam. Ich glaube, 2 Dinge sind immer für uns besonders wichtig. Nämlich beten, natürlich auch Bibel lesen, aber ich will jetzt mal Schwerpunkt auf Gebet legen, und gehorsam sein. Nämlich dem, was in Gottes Wort steht. Deshalb müssen wir es schon lesen. Beten und gehorsam sein. Und Gott tut 2 Dinge. Der macht es hell in unserem Leben und er befreit uns. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, er befreit uns von vielen Bindungen, auch wenn wir es manchmal gar nicht so empfinden oder erleben. Aber eigentlich möchte er uns Freiheit schenken, so wie es in Johannes 8 auch schon stand. Aber dazu ist es erstmal wichtig, zu beten, mein erster Punkt. Das sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir als Christen beten. Und doch denke ich, ganz entscheidend wichtig könnte es sein, dass wir erwartungsvoll beten. Jetzt sehen wir schon, da ist es im Text gar nicht unbedingt so. Die treffen sich ja da zum Gebet, die machen eine Gebetsstunde und beten auch für Petrus, der gefangen war, und er wird ja dann frei, und es sind am Ende, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das kommt dann kurz danach, Petrus kommt dann, nachdem er frei wurde, direkt zu dieser Gebetsstunde und sagt, hier ist eure Gebetserhörung, hat er jetzt nicht so gesagt, aber hätte er so sagen können, und die, nee, kann gar nicht sein, du bist doch im Gefängnis. Also die haben damals auch nicht so erwartungsvoll gebetet, und das tröstet uns vielleicht manchmal, wenn wir überrascht sind, dass unser Gebet erhört wird, aber eigentlich sollten wir erwartungsvoll beten. Natürlich erstmal überhaupt beten, aber auch mit dieser Erwartung, dass Gott was erhört. Und nicht, wie ich es mal erlebt habe, im Vorfeld einer Evangelisation, ich war in der Gemeinde, in der kleinen Gemeinde, mit in der Verantwortung, und wir haben gebetet. Kurz vor einer Evangelisation haben wir gebetet um Bekehrungen in dieser kleinen Stadt. Und dann sagte eine junge Frau nach der Gebetsstunde so ganz ehrlich, ist ja gut, dass sie ehrlich war, sagte dann, eigentlich glaube ich gar nicht, dass sich jemand bekehrt. Also hier in diesem Kaff, warum kam sie dann überhaupt zur Gebetsstunde? Gut, die haben ja auch gebetet, Gott kann trotzdem Gebet erhören, aber noch viel besser wäre es, wenn wir was erwarten, wenn wir erwarten, dass Gott Gebet erhört. Und ich denke, das ist entscheidend wichtig. Und deshalb tatsächlich, das war ja auch eigentlich ein Kennzeichen der ersten Christen, da lesen wir in der Apostelgeschichte 4, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, also Abendmahl, und in den Gebeten oder im Gebet, je nach Übersetzung. Das war ihr Lebenselixier, die beteten, das war ganz entscheidend wichtig. Und das ist hoffentlich auch in unserem Leben ganz entscheidend wichtig, dass wir beten. Also im Help Center könnt ihr ja auch hier einiges lesen, da sind ja auch Gebetserhörungen drin. Also wir beten viel, weil das wichtig ist, weil wir von Gott erwarten, nicht, dass er Menschen einfach so verändert, sondern weil wir da auch dafür beten. Und deshalb nehmen wir uns tatsächlich Zeit, wir treffen uns jeden Morgen zum Gebet. Beten erstmal für uns Mitarbeiter, für Helpsender-Anliegen, dann beten wir gezielt für unsere hilfesuchenden Gäste. Das gehört zur Therapie, sage ich mal in Anführungsstrichen, wir nennen uns ja eine Therapie, aber Das ist das, was Menschen bewegt. Und wir hoffen, dass aus den Hilfesuchenden, die wir ja Gäste nennen, selbst erwartungsvolle Beter werden. Die erwarten, dass Gott auch ihr Leben verändert. Weil das ist das Entscheidende. Gott muss wirken, Gott muss handeln. Deshalb beten wir vor den Bibelarbeiten, am Ende der Bibelarbeiten, vor allen Veranstaltungen, haben noch eine eigene extra Gebetsstunde neben den einzelnen Gebetszeiten, beten natürlich vor und nach den Seelsorgegesprächen, eigentlich so ziemlich bei jeder Gelegenheit, vorm Essen natürlich sowieso. Warum ist das so wichtig? Weil wir glauben, dass durch Gebet Dinge passieren, die ohne Gebet nicht passieren. Glauben wir das auch? Durch Gebet passieren Dinge, die ohne Gebet nicht passieren. Deshalb sollten wir erwartungsvoll beten. Wahrscheinlich, das ist jetzt nicht erwähnt, aber Petrus hat garantiert auch gebetet um Befreiung oder darum, dass Gott ihn noch länger gebraucht. Vielleicht auch mit dieser Haltung, also Herr, wenn du meinst, ich soll für dich sterben, dann bin ich auch bereit dazu. So eine Einstellung hat er bestimmt, sonst wäre er nicht später hingerichtet worden, weil er einfach bis zum Schluss in diesem Einsatz für Christus weiterlebte. Und ich denke, das ist ganz entscheidend wichtig, zu beten, aber auch was zu erwarten und auch immer die Bereitschaft zu bringen, Herr, ich bin für dich da. Egal, was du willst, ich bin für dich da in deinem Dienst, mach du mit mir, was du möchtest. Das Zweite, wir lesen ja im Text, also die Gemeinde betete natürlich, dann erscheint ein Engel und was passiert? Licht leuchtete auf in dem Raum, in dem Petrus sich befand. Das war ja wahrscheinlich ein dunkler Raum, ein Kerker, kein Fenster, keine Helligkeit und plötzlich wird es da wahrscheinlich taghell. Und das ist so ganz typisch, wenn Gott uns begegnet, ob das Jesus in Offenbarung oder was auch immer, Jesus selbst ist ja auch so hell, so hat so ein glänzendes Gewand, an das man gar nicht hingucken kann. Und ich glaube, das ist die ganz natürliche Begegnung, die wir haben mit Gott. Es wird hell. Es wird immer hell, wenn wir Jesus begegnen. Auch im buchstäblichen Sinne und auch im übertragenen Sinne hell in unserem Leben. Wir werden nicht länger in der Finsternis verharren, denn die Finsternis ist ja das, was oft mit dem Teufel assoziiert wird und die Helligkeit eben mit Gott. Als ich noch ein kleines Kind war, ich weiß noch, so 4 wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welchem Alter das aufhört, ich glaube, bei manchen hört es nie auf, aber da habe ich, sobald in meinem Zimmer das Licht aus war, Angst gehabt. Da könnte jemand unter meinem Bett liegen. Dann habe ich, glaube ich, das Licht nochmal angemacht, geguckt unter dem Bett und wieder ausgemacht und dann ins Bett gelegt. Da war die Angst schon ein bisschen weniger, da liegt wenigstens kein Mann unter dem Bett. Aber sobald das Licht angeht, ist die Angst weg. Kennt ihr das? Und ich hatte auch Angst, in den Keller zu gehen. Ich glaube, das ist ganz typisch für Kinder, in den Keller zu gehen, weil da ist es eben ein bisschen dunkler als oben. Das ist ein bisschen finsterer, da sind auch kaum Fenster oder nicht so helle Fenster, da ist es immer ein bisschen dunkler und dann hat man irgendwie als Kind Ausreden. Ich habe immer die Ausrede gehabt, ich habe es nicht gefunden, was ich holen sollte, weil ich auch nicht lang gesucht habe. Ich bin dann schnell wieder oben, dann wurde ich nicht mehr so oft runtergeschickt in den Keller. Ich glaube, das ist ganz typisch. Man hat irgendwie Angst im Dunkeln und manche Erwachsenen haben auch noch Angst im Dunkeln. Das ist bei mir jetzt nicht mehr so, aber ich kenne viele, die haben im Dunkeln Angst. Draußen spazieren zu gehen, oder es ist ja auch gefährlicher im Dunkeln. Und es ist ja auch ein Bild für die Finsternis, für die Macht des Satans. Und da gibt es ja einige Bibelstellen, die auch das so schön deutlich machen, nämlich Apostelgeschichte an einer anderen Stelle, ein paar Kapitel später, 26, Vers 17, da sagt Gott, ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren, von der Finsternis zu dem Licht. Von der Finsternis zum Licht. Und von der Gewalt Satans, Finsternis, zu Gott. Und dieses Bild ist ganz oft, Epheser 5, hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf mit dem Licht. Oder Kolosser 1, 13, Gott, welcher uns errettet hat von der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Oder 1. Johannes 2, Vers 11, wer seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Und die Finsternis hat seine Augen verblendet. Mit dieser Finsternis sollten wir nichts mehr zu tun haben. Aber Jesus macht es ja hell. Und hell machen bedeutet, ich sag mal, leider auch für uns, der deckt auch Sünde auf. Und im Licht leben, wir sind ja eigentlich Kinder des Lichts und Jesus ist das Licht der Welt, aber wir sind auch, ich gerade heute Morgen noch in der Bergpredigt gelesen, er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen selber leuchten als geheiligte, geliebte Kinder Gottes, Kinder des Lichts. Wir sollen leuchten. Deshalb können wir auch Sünde aufdecken bei anderen. Durch unser Leben, durch unsere Gegenwart, weil Gottes Licht durch unser Leben hindurch scheint und es in dem Leben anderer hell macht. Und im Licht leben bedeutet eben, dass wir Sünde lassen. Hassen und lassen. Das bedeutet im Licht leben. Das heißt nicht, dass wir dann vollkommen sind, dass wir dann nicht mehr sündigen können oder werden. Wir bleiben leider vom Zustand her, bleibt die Möglichkeit der Sünde immer. Aber wir sollten nicht bewusst Sünde dulden. So ungefähr, wie ich es mal gehört habe von der Katholikin, ach, ich kann einfach lügen. Ich kann ja dann wieder beichten gehen. Diese Einstellung sollten wir gar nicht haben. Wir hassen Sünde und lassen sie, weil wir Kinder des Lichts sind. Und wir bekennen Sünde und decken sie nicht zu oder verheimlichen sie oder reden sie schön, sondern wenn uns jemand anspricht und sagt, hier, das und das in deinem Leben gefällt mir nicht, wie reagieren dann andere oft? Reden sich raus, reden das schön oder ist alles nicht so gewesen und du hast ja keine Ahnung, du verstehst mich nicht und. Wir haben so viele Ausreden. Lass doch mal das Licht einfach in dein Leben scheinen, vielleicht ist ja was dran an der Korrektur oder an der, vielleicht ist es auch eine beleidigende Korrektur, könnte auch was dran sein. Lass doch einfach mal Gottes Licht scheinen. Und wenn das nicht stimmt, was der andere sagt, auch gut. Aber Hauptsache, du bist bereit, dich diesem Licht zu stellen. Einer unserer Theologielehrer an der Bibelschule hat immer mal wieder so einen Satz gesagt, ein Bekenntnis meiner Schuld macht mich nicht schlechter, als ich bin. Wenn wir im Licht leben, dann sind wir bereit, Sünde auch beim Namen zu nennen und nicht schön zu reden, zu verteidigen oder uns zu verteidigen, sondern wir bekennen sie. Okay, das war nicht in Ordnung, vergib mir und wir gehen zu Gott. Und bitten auch ihn um Vergebung. Das können wir tun, jetzt, wenn wir hier am Platz sitzen oder während ich hier vorne predige, könnte ich zu Gott sagen, vergib mir, ich habe gerade irgendwas Blödes gesagt. Kann ja auch beim Predigen passieren, dass einem was rausrutscht, was nicht unbedingt für jedermanns Ohren gedacht sein sollte. Wir haben nichts mehr zu schaffen mit der Finsternis. Gott macht es hoffentlich hell in unserem Leben. Und hoffentlich leben wir nicht in der Finsternis. Und ich habe gerade die Tage mit einem gesprochen, der hat Folgendes erzählt. Der war so ein Oberfrommer, der ganz biblisch richtig handeln wollte, glauben wollte. Seine Theologie war astrein. Und er hat viele belehrt und gesagt, wo es lang geht und was in der Gemeinde alles falsch ist und da stimmt es nicht und da stimmt es nicht. Und gleichzeitig war sein Leben eine Schande für den Herrn. Der war, ist als Gläubiger noch regelmäßig, kann man kaum sagen auf der Kanzel, aber hat er sich mit Frauen eingelassen gegen Bezahlung. Das gibt's. Das macht er heute nicht mehr, aber eine Zeit lang hat er so gelebt, obwohl er ein wiedergeborener Christ hatte. Ich hätte keine Bedenken, keine Zweifel, aber er lebte eben nicht im Licht. Das hat er natürlich nicht erzählt zu dem Zeitpunkt. Wir sollten im Licht leben, brechen mit Sünde. Und das heißt, wir brauchen das Licht. Wir wollen manchmal es selber hell machen, selber uns anstecken. Nein, das kann nur Gottes Geist. Aber es ist entscheidend wichtig, dass er uns die Augen öffnet, um das Licht zu erkennen, dass er uns die Bereitschaft schenkt. Wir wollen Kinder des Lichtes sein und wir leben im Licht. Und ich glaube, das kann auch so manche Ängste nehmen. Das kann auch so manche Probleme wegnehmen, im Licht zu wandeln. Aber manchmal lebt man lieber in der Verdrängung, in der Dunkelheit oder duldet Dinge im Leben, die nicht in Ordnung sind. Und dann ist die Folge eben, dass es einem auch nicht gut geht. Das Dritte, Jesus befreit von Bindungen. Hier, wir haben es ja schon gelesen, jetzt müssen wir uns vorstellen, da sind zwei Mann mit ihm zusammengekettet und zwei Mann stehen dann noch Wache. Und die werden immer wieder abgelöst, also insgesamt waren das 16 Personen, die sich darum gekümmert haben, dass dieser Petrus eben im Gefängnis bleibt. Also Ketten, immer vier Soldaten, die auch mit ihrem Leben dafür zahlen mussten, dass der auch nicht abhaut. Deshalb schliefen die wahrscheinlich auch nicht ein, das hätte ja sie das Leben kosten können. Also besser bewacht werden kann man eigentlich gar nicht. Aber Jesus befreit durch einen Engel. Als Kind war ich Tarzan-Fan, ich weiß nicht, ob Tarzan was sagt, wahrscheinlich schon. Es gab so Tarzan-Filme mit Johnny Weissmüller, der hat ja, glaube ich, mal olympisches Gold geholt und dann später war es Lex Barker, das war mein Favorit. Und da gab es eine Sendung, die hieß Tarzan bricht die Ketten. Lief irgendwann in den 70er Jahren. Ich war begeistert. Also Tarzan, mein Held, der bricht sogar die Ketten. Der war dann tatsächlich mal angekettet und hat sich dann irgendwie die Ketten losgerissen und befreit und dann doch irgendwie wieder für das Gute gesorgt im Urwald. Aber das ist ja nur ein blödes Bild, Kindheitstraum, so ein Vorbild. Ich denke, Gott bricht wirklich die Ketten. Wir haben auf unserer PowerPoint-Präsentation vom Helpsender am Ende so ein Bild, wo eben Ketten zerrissen sind. Und dann heißt es da, Jesus macht frei, Jesus heilt, Jesus versorgt. Ich denke, wunderbares Bild. Jesus ist derjenige, der mich von Bindungen befreit. Hier schafft es, diesen Petrus zu befreien, trotz der Soldaten, trotz der Ketten und obwohl Petrus sogar schläft, der muss ja erstmal wach werden und ist gar nicht so ganz bei sich. Also der Engel hat richtig Arbeit hier. Und doch, Gott kann das so machen und die Befreiung ist vollständig. Und ich glaube, das kann man gut übertragen, auch generell, dass uns der Sohn, nämlich Jesus, heißt ja in Johannes 8, frei macht. Wen der Herr frei macht, wenn Jesus frei macht, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ein ganz häufiger Vers, ein Vers, den wir ganz häufig benutzen, auch in unserer Arbeit, weil der ist eben gerade für Bindungen und bei irgendwelchen Süchten, das sind ja Bindungen, ist es besonders nötig, diese Freiheit auch zu erleben und auch zu erkennen, wie werde ich denn frei, woran liegt es denn, was muss ich denn tun? Es gibt eine super Definition, finde ich, von Seelsorge. Es gibt viele gute Definitionen, aber das ist mein Favorit von Eberhard Platte. Der war mal mit Begründer der Gefährdetenhilfe in Wuppertal. Der hat folgende Definition in seinem Buch geschrieben. Seelsorge ist das Bemühen, die menschliche Seele in die rechte Verbindung mit Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Also das Bemühen, die menschliche Seele in die richtige Verbindung mit Gott zu bringen und von allen anderen Bindungen zu lösen. Und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, das gehört nämlich beides zusammen. Um eine richtige Verbindung mit Jesus zu haben, müssen wir alle anderen Bindungen loswerden und umgekehrt. Das ist nämlich eigentlich das, was auch die Definition von Bekehrung beinhaltet. Von den Abgöttern weg, hin zu Gott. Und ich erlebe es immer wieder, Menschen bekehren sich manchmal nur zu Gott und sind gar nicht bereit, sich abzukehren von Dingen, die sie gebunden haben. Und deshalb kann man als Christ irgendwie noch gebunden bleiben und unfrei leben und das gar nicht spüren oder im Alltag erleben, dass Jesus frei gemacht hat, wie er es doch sagt. Wir müssen ganz frei sein, um Gott wirklich dienen zu können. Sonst humpeln wir ja Jesus nur hinterher, oder? Früher gab es mal, vielleicht kennt ihr das von Comics oder von so alten Filmen, da hat man tatsächlich Gefangenen so eine Eisenkugel ans Bein gekettet. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben so eine Eisenkugel am Bein tatsächlich. Und jetzt sollen wir Jesus nachfolgen. Also jetzt kommt er hier vorbei und ruft uns, Uwe, komm und folge mir nach. Und ich versuch's ja, aber ich komme nicht mit. Die Kugel ist so schwer. Dann kann man sie vielleicht eine Weile tragen, dass es auch nicht so am Bein reibt und das Bein wund wird. Je nachdem, wie lang die Kette ist, kann ich sie ja tragen, aber man kommt nicht hinterher. Wie sollen wir denn Jesus nachfolgen mit einer Bindung? Das geht nicht. Deshalb Abkehr von Bindungen, die uns hindern, Jesus nachzufolgen. Ist ja klingt ja ganz logisch, oder? Aber warum tun wir es oft nicht? Dinge können uns total gefangen nehmen. Bei unseren Gästen sind das manchmal eben Süchte verschiedenster Art. Das kann aber alles sein, was uns erlebt. Das kann auch ein Hobby sein, was mich so gefangen nimmt, dass ich Jesus nicht richtig dienen kann. Der Eberhard Platte weiß, wovon er spricht. Der hatte so ein Hobby, was ihn total gefangen nahm. Das ist jetzt ein Hobby, was wahrscheinlich nur Männer haben. Der war Märklin-Eisenbahn-Fan. Kennt ihr das? Auch wenn ihr keine Kinder mehr seid. Also ich hatte auch eine Märklin-Eisenbahn als Kind. Und es gibt Männer, die fahren da total drauf ab. Man kann auf alles Mögliche drauf abfahren. Das ist auch okay, ein Hobby zu haben. Aber wenn das so eine Bindung ist, dass mir das so wichtig ist, dass ich vielleicht die Gemeinde vernachlässige oder gar nicht frei bin, um Gott richtig zu dienen, was will er denn überhaupt von mir? Passt das noch? Habe ich da überhaupt noch Zeit für? Dann ist das eine Bindung, die einfach nicht gut ist. Wir müssen alles ans Licht bringen. Und auch bereit sein, Herr, wenn du willst, dass ich das aufgebe, hier ist es. Gott nimmt uns ja nichts weg. Ich habe immer wieder erlebt, wenn wir Gott was hinlegen, wo wir denken, da könnte ich dran gebunden sein, wir legen es Gott hin, dann haben wir ja schon die Freiheit, das zu lassen. Dann sagt Gott manchmal, nicht so schlimm, darfst du, da lasse ich dir. Aber dann machen wir es mit einer Freiheit und nicht mit einer Gebundenheit. Ich brauche das unbedingt, ich brauche das darf mir Gott nicht wegnehmen. Könnte in unserem Leben auch irgendwas sein, was wir nicht bereit sind loszulassen. Und das vierte, Gehorsam. Petrus folgt hier einfach dem Engel hinterher. Der hätte ja auch sagen können, oh, das ist mir zu gefährlich. Die Ketten fallen zwar ab, aber die zwei Soldaten sind ja noch da. Die könnten ja sofort das Schwert zücken und mich abstechen, wenn die merken, dass ich fliehen will, weil das kostet sie ja das Leben, wenn ich fliehe. Also stechen die mich lieber ab, als dass sie mich freilassen. Und dann sitzen noch zwei Wachen draußen vor der Tür, da muss ich ja auch noch dran vorbei. Aber der macht sich keinen Kopf, der macht einfach, was der Engel sagt. Er zieht los, er läuft einfach hinterher, noch halb duselig, aber ich glaube, es ist egal, in welchem Zustand wir uns befinden, wir können gehorsam sein, oder? Und es ist entscheidend, wichtig. Und Petrus war jemand, der wollte grundsätzlich Jesus gehorsam sein. Und er blieb auch gehorsam, der war ja sogar bereit, für Jesus ans Kreuz zu gehen. Und nach Kirchengeschichte, das ist in der Bibel, aber kirchengeschichtlich wissen wir, der wurde kopfüber gekreuzigt, weil er sich nicht würdig fühlte, wie sein Herr Jesus gekreuzigt zu werden. Diese Einstellung hatte er. Ich bin bereit. Ich folge dir. Klar, der war auch jetzt ein Choleriker, den fällt es vielleicht ein bisschen leichter, aber ich denke, wir haben diese Ausrede nicht. Alle Männer Gottes waren gehorsam. Sonst hätten wir vielleicht gar nichts von denen zu lesen in der Bibel. Klar, es gab auch viele, die haben Mist gebaut, auch manche, die teilweise gehorsam waren, aber das sollte unsere Haltung sein. Ich tue einfach, was Gott sagt. Und er hatte die Einstellung, Apostelgeschichte 4, lesen wir das. Da schreibt er, als sie vor Gericht standen, vor den hohen Priestern und auch verurteilt werden sollten, da sagen sie, denen wurde gesagt, ihr sollt aufhören von diesem Jesus zu reden. Und sie sagten, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Es ist egal, was die Menschen sagen, ich tue, was Gott sagt. Wir können es nicht. Und dann haben die einfach in Kauf genommen, geschlagen und zu werden und so weiter. Das hat ja Petrus nicht das erste Mal erlebt hier. Der war einfach mutig, Leiden um Jesu Willen in Kauf zu nehmen. Gehorsam bringt Segen, wissen wir, aber Gehorsam ist schwer, das weiß ich auch. Und für manche ist das ein rotes Tuch. Gehorsam, das ist so, denkt man an Kadavergehorsam oder was weiß ich. Aber ich habe so eine gute Definition gerade gehört in der Seelsorgeschulung. Da sagte Professor Armin Mauerhofer, vielleicht bekannt, Gehorsam ist doch eigentlich Glauben. Glauben bedeutet Gott gehorsam sein, oder? Ich tue das, was Gott sagt, weil ich glaube, dass das Gottes Wort ist. Und ich möchte das tun, was Gott sagt, dann bin ich ihm gehorsam. Und das ist gar nicht so abgetroschen. Vielleicht hilft ein Beispiel, bei jungen Leuten fällt es manchmal schwerer, vielleicht gehorsam zu sein, die sind ja so freiheitsliebend. Aber jetzt ist ja gerade Fußball-Europameisterschaft. Jetzt stellt euch mal vor, also der Trainer macht die Aufstellung, stellt natürlich den Manuel Neuer ins Tor, ist klar, da gehört er auch hin. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Manuel Neuer hätte keinen Bock, im Tor zu stehen. Der möchte mal Mittelstürmer sein. Und dann ist er eben immer im Strafraum der anderen, als dass er das eigene Tor hütet und dann verliert Deutschland 6-0 gegen England. Wann ist es? Am Dienstag, glaube ich. Das könnte natürlich sowieso blühen, dass sie 6-0 verlieren, aber wenn Manuel Neuer das Tor nicht hütet, verlieren sie garantiert so hoch. Also der tut doch einfach nur klar, der will vielleicht auch im Tor stehen, aber Gehorsam ist ja auch eine Entscheidung. Ich will auch im Tor stehen. Da gehöre ich nämlich hin. Und hoffentlich erkennen wir gehören dahin, wo Gott uns hinstellt. Und wenn Gott sagt, wir sollen gehen, dann gehen wir, weil das ist der beste Platz für uns. Und wenn dann ein Spieler ausgewechselt wird, habt ihr schon mal gesehen, dass dann einer auf dem Platz stehen bleibt und mit dem Kopf schüttelt, nein, ich lass mich nicht auswechseln. Natürlich innerlich sind die manchmal wütend, treten sogar gegen die Tonne, wenn sie ausgewechselt werden und was für Dinge. Aber die kommen vom Platz. Die sind einfach gehorsam. Das ist doch in der Welt völlig normal. Das sind nicht mal Christen, die sind einfach normale Fußballer. Die sind gehorsam. Das ist ein ganz normales Prinzip. Warum fällt es uns denn so schwer, Gott gehorsam zu sein? Vielleicht hilft es manchmal, so ein Spiel anzugucken. Und der Einwechselspieler, der geht dann auch rein und freut sich, dass er endlich spielen darf. Der denkt, ich will nicht gar nicht aufs Spielfeld. Nimm einen anderen. Nee, die freuen sich. Und genau so sollten wir uns freuen, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns gebraucht für einen Dienst. Wir gehen. Herr, hier bin ich. Natürlich kannst du auch einen anderen nehmen oder einen anderen einwechseln, aber ich freue mich, wenn ich drankomme, wenn ich dir dienen darf. Das ist mein Dienst für den Herrn. Ich freue mich. Und wir sollten ja, haben wir einmal als Jahresmotto gehabt, als ich kurz nachdem ich zum Glauben kam, aus Psalm 100, Vers 2, glaube ich, dienet dem Herrn mit Freuden. Und das ist für mich seitdem prägend. Wenn es anstrengend ist, dem Herrn zu dienen, dann stimmt was nicht. Dann ist vielleicht das Licht nicht hell genug. Dann sind wir vielleicht gebunden. Also mit so einer Kugel am Bein ist es anstrengend, Gott zu dienen. Das tut sogar weh. Das reibt am Bein, wenn da so eine Kugel dranhängt. Das strengt an, dem Herrn zu dienen. Dann lass doch Gottes Licht in dein Leben leuchten. Lass dich doch zur Freiheit berufen. Gib doch endlich deine Dinge auf, die dich binden, und lass sie endlich sein. Ob das jetzt Sünde ist oder ein Hobby oder eine Sucht. Die Freiheit ist ja schon gegeben. Jesus starb ja dafür, dass wir frei sein dürfen. Die Möglichkeit der Freiheit ist schon da. Wir können nie sagen, Herr, wir brauchen nicht mal beten, Herr, befreie mich von meiner Sucht. Das ist meines Erachtens ein unbiblisches Gebet. Sondern wir sollten beten, Herr, lass mich erkennen, dass ich schon frei bin, damit ich es lassen kann. Ich bin nämlich schon frei. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind schon, wir haben es noch nicht kapiert. Wir haben vielleicht kapiert, dass wir gerettet sind, in den Himmel kommen, das nehmen wir gerne, aber von meinen Bindungen frei, ich bin nur noch gebunden. Ja, vielleicht weil du nicht verstanden hast, dass du schon befreit bist und die Freiheit nur noch leben musst. Die Kugel springt sofort ab, wenn du Ja sagst zum Willen Gottes, zur Freiheit, zum Licht. Wenn du dein Licht, Gottes Licht in dein Leben scheinen lässt, bin ich überzeugt von. Die Grundsatzentscheidung sollte immer sein, ich möchte Gott gehorsam sein, koste es, was es wolle. Auch wenn es mir nicht passt, was Gott sagt, das passt mir alles, vieles nicht, was hier steht. Dankbar sein in allen Dingen, so ein Blödsinn. Wir tun das einfach aus Gehorsam. Bei jeder Krise ermahnen wir uns gegenseitig als Ehepaar. Einer von uns denkt immer dran, wir gehen auf die Knie und danken dem Herrn. Und da gibt es so viele blöde Sachen, die uns widerfahren, das glaubt ihr gar nicht. Man kann alles aus Gottes Hand annehmen. Und wisst ihr was? Da ist die Kugel sofort weg. Die Last ist, wie wirft man denn Sorgen auf den Herrn? Indem er glaubt, es geht ja weiter dann, alle eure Sorge werfet auf ihn. Wie wirft man es denn, wenn man es bei ihm lässt? Denn wenn man glaubt, dass er tut, was er sagt. Denn er sorgt für euch. Ja, glaube ich, dass er für mich sorgt? Wenn ich das glaube, fällt es ganz leicht, die Probleme wegwerfen. Ich sage jetzt nicht, dass ich das nach 100 Mal endgültig kapiert habe. Ich muss das jedes Mal neu durchbuchstabieren. Manche Sorgen, die kommen wieder zurück. Ich muss die immer wieder, Herr, ich vertraue dir nicht genug. Ich denke tatsächlich, ich muss mich selber kümmern. Nein, du bist dafür verantwortlich. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum, auch die Sonne, die 8 Minuten braucht das Licht, weiß nicht, wie viele Lichtjahre das jetzt sind, aber 8 Minuten braucht die Sonne, bis das Licht von der Sonne bei uns ist. Also mit anderen Worten, die Sonne ist immer schon 8 Minuten untergegangen, bevor wir sie sehen, dass sie untergeht. Die ist schon lange weg, aber die ist so weit weg, dass es 8 Minuten, das Licht ist ja furchtbar schnell. Gott ist noch schneller, oder? Gott ist noch größer, der hat es gemacht. Der steht außerhalb von Zeit und Raum. Und dieser Gott, der wird doch mit meinem Problem allemal fertig, oder? Egal, was es ist. Er will, dass ich bete. Er will, dass ich im Licht lebe. Er will, dass ich ihm gehorsam bin und dass ich auch bereit bin, die Ketten fallen zu lassen, Bindungen auch sein zu lassen, die mich eben gefangen nehmen. Wie schon gesagt, ich muss einfach beten und vertrauen, dass Gott handelt. Er kümmert sich, er macht's hell. Ich muss aber auch bereit sein, im Licht zu stehen. Und dann sieht man eben auch mehr Schuld. Das heißt, wir werden nicht immer besser, in dem Sinne, dass wir irgendwann sündlos sind, sondern wenn Gottes Licht in unser Leben scheint, wird immer mehr Sünde auch deutlich. Das heißt, wir fühlen uns vielleicht eher sogar immer schlechter. Wo ist denn meiner? Ja, das ist normal, das ist normal. Und wir werden immer dankbarer und immer demütiger. Wir sollen ja demütig sein. Wir werden immer demütiger, wenn wir erkennen, Mensch, ich tauge ja überhaupt nichts für den Herrn. Ich habe es wirklich nicht verdient, gerettet zu sein. Aber er hat es in meinem Leben hell gemacht. Er hat mich befreit. Und wenn dann noch Fussel und Flecken sind, ich kann alles Gott immer bekennen und er reinigt mich vollkommen, 1. Johannes 1, Vers 9. Der reinigt mich von jeder Missetat. Auch von Dingen, die ich nicht bekenne, die reinigt er gleich mit, wie in der Reinigung. Da ist ein Fleck, den will man wegkommen, alle anderen Flecken verschwinden auch. Die haben wir gar nicht gesehen vorher. So, Gott reinigt uns immer wieder neu. Befreit, das wünsche ich mir. Bete um Licht, damit du frei wirst, um Gott gehorsam zu sein. In dem Satz sind die vier Punkte drin. Falls du dir die Predigt merken willst, merk dir den Satz. Wir dürfen erwartungsvoll beten. Wir dürfen um Licht, mit Licht rechnen. Wir brauchen nicht nur zu klimmen, aber selbst wenn wir nur klimmen, ein Streichholz sieht man, glaube ich, ein paar Kilometer weit bei Dunkelheit. Eine Kerze. Ich meine, 5 Kilometer weit sieht man Streichholz brennen. Das ist der Wahnsinn, oder? Und wir sollen so ein Licht sein für unsere Umwelt, auch wenn die noch so gottlos oder nichts von Jesus wissen will. Wir dürfen leuchten, wenn es nur ein Streichholz ist. Und wir sollen selber befreit sein. Dann haben wir Vollmacht, dann haben wir was zu sagen. Wenn Menschen an uns sehen, dieser Mann, mit dem ich geredet habe, der jetzt frei ist von seiner Hurerei, was meint ihr, was der zu sagen hat? Gott hat ihn befreit von dem Leben, das er führte, wo er es nicht lassen konnte, mit anderen Frauen sich zu treffen. Gott hat ihn davon befreit. Und hoffentlich haben wir auch was zu erzählen, wovon Gott uns befreit hat. Das macht unser Zeugnis so glaubwürdig, glaub mir. Dann können wir anderen noch besser helfen. Und wenn wir das nicht können, nicht sagen können, haben wir nichts zu sagen. Wie sollen wir Menschen helfen, die auch gebunden sind, wenn wir, ja, komm, du musst Jesus vertrauen, dann kommst du aus deiner Gebundenheit heraus, so wie ich auch nicht herauskomme aus meiner Gebundenheit. Und das passt ja gar nicht. Nein, Gott hat mich frei gemacht. Und wir müssen, dürfen gehorsam sein. Wir können auch sagen, wir sollen uns einfach führen lassen. Psalm 23, er führt mich zum frischen Wasser. Ich habe keinen Mangel, aber es geht auch manchmal durchs finstere Tal. Nun, dann lernen wir zu vertrauen, dass nach dem finsteren Tal wieder eine Quelle kommt oder eine saftige Aue. Aber im finsteren Tal können wir natürlich auch murren. Das kommt ganz auf mein Verhältnis zu Gott an. Vertraue ich ihm, dass er es gut meint, auch wenn ich gerade im finsteren Tal bin? Ja, hoffentlich. Befreit zum Leben, das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass wir ein Zeugnis sind. Und vielleicht erleben wir nicht so etwas Spektakuläres wie hier der Petrus, aber wir kommen ja auch Gott sei Dank nicht ins Gefängnis um uns des Glaubens willen. Kann sich ja noch ändern, aber im Moment ist es nicht so. Aber vielleicht erleben wir, und das wünsche ich mir, irgendwas Großartiges mit dem Herrn, dass er uns gebraucht, dass er uns leuchtet, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass wir irgendwas erzählen können zu seiner Ehre. Das wünsche ich mir, dass wir Gott groß machen, so wie hier Petrus. Was meint er, was der zu erzählen hat bei seinen Predigt, was der erlebt hat mit dem Herrn? Klar wird er auch mal geschlagen oder Paulus später in Ketten gelegt, das gehört dazu, aber zur Ehre des Herrn sollten wir leben und befreit zum Leben eben auch so leben, dass wir als Befreite erkennbar sind. Amen.